Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit der Antike waren die Menschen in Griechenland und in Kleinasien, also der heutigen Türkei, eng verbunden. Sprachlich, historisch, kulturell. Das lässt sich nachlesen schon bei antiken Geschichtsschreibern wie Herodot. Und vor gut 100 Jahren, im Juli 1923, wurde diese Verbundenheit weitestgehend beendet durch den Vertrag von Lausanne. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem darauffolgenden griechisch-türkischen Krieg wurde in Lausanne in der Schweiz etwas beschlossen, ein Bevölkerungsaustausch zwischen beiden Ländern mit dem Ziel, ethnisch und religiös einheitliche Nationalstaaten zu schaffen. Mehr als 1 Million in der Türkei lebende, vor allem orthodoxe Griechen wurden nach Griechenland umgesiedelt und rund 400.000 griechische Muslime wiederum in die Türkei. Aber in diesem Vertrag wurden bestimmte Orte von diesem Bevölkerungsaustausch explizit ausgenommen, etwa die Stadt Istanbul, also die Heimat des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, also dem bedeutendsten Patriarchat der Orthodoxie, und die Region Thrakien im Nordosten Griechenlands an der Grenze zur Türkei. Mein Kollege Hüseyin Topel war dort und er hat in Thrakien eine Region erlebt, in der es bis heute Konflikte gibt, aber eben auch ein harmonisches Zusammenleben.
Eine Stadt ganz im Nordosten Griechenlands. Auf Griechisch heißt sie Xanthi, auf Türkisch Iskeche. Wer durch die historischen Straßen läuft, findet keine klare Grenze zwischen einem griechischen und einem muslimischen Teil der Stadt. Orthodoxe Kirchen gehören ebenso zum Stadtbild wie Moscheen und Minarette. Auf den Straßen hört man Griechisch und Türkisch. Muslime und orthodoxe Christen kaufen in denselben Geschäften ein, sitzen in denselben Cafés, leben Haus an Haus. Keine muslimische Vorstadt, kein Ghetto, sondern eine Stadt, deren Geschichten seit Jahrhunderten ineinandergreifen. Direkt am Wahrzeichen der Stadt, dem historischen Uhrenturm, führt Sunay ein traditionelles Café, das fast ausschließlich von Männern besucht wird. An diesem Tag sitzt der 70-jährige Sedat Karadaye gemeinsam mit 4 Freunden an einem der vielen Tische. Von Sunay bestellt er heute ein Tonic Water mit Eiswürfeln. Die Mittagssonne ist ohne eine kalte Erfrischung schwer auszuhalten.
Man kennt mich hier als Sedat Hoca. 1974 ging ich nach Saudi-Arabien, um an der Theologischen Fakultät der Islamischen Universität Medina zu studieren. Nach meinem Abschluss 1980 war ich hier in Westthrakien gemeinsam mit dem damaligen Mufti bei den religiösen, nationalen und minderheitspolitischen Auseinandersetzungen immer an vorderster Stelle dabei.
Warum die muslimische Minderheit überhaupt einen besonderen Status besitzt, führt gut 100 Jahre zurück, 1923. Das Osmanische Reich ist untergegangen. Griechenland und die neu entstandene Republik Türkei haben einen Krieg hinter sich. Hunderttausende Menschen sind bereits geflohen oder vertrieben worden. In Lausanne in der Schweiz wird eine neue Ordnung vereinbart. Eine eigene Konvention sieht einen verpflichtenden Bevölkerungsaustausch, eine Zwangsumsiedlung vor. Maßgeblich ist dabei die Religion. Griechisch-orthodoxe Bewohner der Türkei müssen nach Griechenland, muslimische Bewohner Griechenlands hingegen in die Türkei. Ausdrücklich davon ausgenommen waren die griechisch-orthodoxen Einwohner Istanbuls und die Muslime Westthrakiens. Der Friedensvertrag von Lausanne regelt zugleich für sie den Minderheitenschutz. Die entsprechenden Bestimmungen sichern den Minderheiten Religionsfreiheit, eigene Einrichtungen und Rechte im Bildungs- und Sprachbereich, so der Historiker Rasim Marz.
Die Vereinbarung, die zwischen Griechenland und der Türkei 1923 in Lausanne getroffen wurden, zielten von griechischer Seite darauf ab, die Zukunft der griechischen Gemeinde in Istanbul zu sichern und die weitere Existenz des Patriarchats für die orthodoxe Kirche zu gewährleisten. Von türkischer Seite aus war die türkische Präsenz in Thrakien ein außenpolitischer Gewinn.
Der Verbleib der türkischen Minderheit in Westthrakien verhinderte trotz der griechischen Souveränität über das Gebiet eine vollständige Vertreibung direkt vor den Toren der Türkei. Bis heute existieren deshalb Minderheitenschulen, Moscheen und muslimische Stiftungen. Der Islam ist hier kein Import der vergangenen Jahrzehnte. Er ist seit Jahrhunderten in dieser Gegend verwurzelt.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Freitagmittag in Xanthi. Die Çınar-Moschee wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Der Vorbeter hält die Predigt. Dann stellen sich die Männer Schulter an Schulter zum Gebet. Bei aller Kritik an der griechischen Minderheitenpolitik, das religiöse Leben sei nie unterdrückt worden, meint Sedat Karadayı.
Die kommunistische Unterdrückung, wie es sie in Bulgarien gab, haben wir religiös nicht erlebt. Hier wurden die Moscheen niemals geschlossen. Auch der Gebetsruf ist nie verstummt.
Man begegnet in Xanti einer erstaunlich eng miteinander lebenden Bevölkerung. Moscheen stehen mitten in der Stadt. In den Dörfern, in den Bergen, den Rhodopen prägen Minarette die Landschaft. Türkisch hört man auf der Straße, in Geschäften und in den Häusern. Auch gesellschaftlich ist Xanti nicht sichtbar in zwei Welten geteilt. Menschen, die sich als ethnische Türken verstehen, leben neben Griechen. Muslimische und orthodoxe Familien begegnen sich auf denselben Märkten, in denselben Geschäften, in denselben Straßen. Das heißt allerdings nicht, dass es keine Konflikte gibt. Religiöse Freiheit bedeutete nicht automatisch politische und gesellschaftliche Gleichbehandlung. Vor allem dann, wenn sich das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei verschlechterte. Beispielsweise als sich der Streit um Zypern zuspitzte, gerieten auch die Minderheiten unter Druck. Der Historiker Rasim Marz macht auf eine besonders harte Folge dieser Politik aufmerksam.
Eine andere Form der Repression erfuhren die griechischen Türken bis in die 1990er Jahre hinein durch die Aberkennung der griechischen Staatsbürgerschaft bei versuchter oder erfolgter Emigration ins Ausland oder zum Beispiel in die Türkei, wo ihnen letztendlich an der Grenze mitgeteilt wurde, dass ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. So verloren bis 1998 geschätzungsweise 60.000 Türken die griechische Staatsbürgerschaft.
Sedat Karadayı erinnert sich daran, dass es über mehrere Jahrzehnte für die muslimische, überwiegend türkischstämmige Minderheit extrem schwierig bis unmöglich war, Häuser oder Grundstücke zu erwerben. Viele Menschen hätten ihre Grundstücke verkauft und seien in die Türkei oder nach Westeuropa ausgewandert. Doch seitdem Griechenland 1981 der EU beigetreten ist, habe sich vieles verändert.
Später, nach den 90er Jahren, kam auch Europa stärker ins Spiel. Mit dem europäischen Einfluss hat sich die Lage etwas verbessert. Aber über viele Jahre hinweg haben wir dennoch viele Einschränkungen und Druck erlebt.
Der europäische Rechtsrahmen wurde für die Minderheit zunehmend zu einer weiteren Referenz Lehm-Lausanne. Doch einige Konflikte bleiben bestehen. Einer davon beginnt schon bei einem einzigen Wort, Türkisch. Der Vertrag von Lausanne bezeichnet die Gemeinschaft als muslimische Minderheit, nicht als türkische Minderheit. Zur muslimischen Bevölkerung Westthrakiens gehören nicht nur türkischsprachige Muslime, sondern auch die bulgarischsprachige Minderheit der Pomaken und muslimische Roma. Viele Menschen in Xanti wiederum verstehen sich ganz selbstverständlich als griechische Staatsbürger und zugleich ethnisch als Türken. Für Sedat Karadayı ist genau diese Selbstbezeichnung ein Minderheitenrecht.
Warum? Weil dort nicht Türke steht, sondern Muslim. In Lausanne steht Muslim. Wir haben ja gesagt, damals wurde zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen unterschieden. Aber mit wem hast du diesen Vertrag geschlossen? Du hast ihn doch nicht mit Pakistan, Indien oder Saudi-Arabien geschlossen.
Dass die Türkei Vertragspartner war, bedeutet juristisch nicht, dass Lausanne die gesamte muslimische Minderheit ethnisch als türkisch definiert. Doch über Jahrzehnte wurden solche Fragen immer wieder Teil der Auseinandersetzung zwischen Athen und Ankara. Rasim Marz fasst das Verhältnis so zusammen.
Die Minderheiten in Griechenland und in der Türkei sind jeweils zum Spielball der zwei Schutzmächte geworden.
Wie gegenwärtig der Konflikt um Identität noch ist, zeigte sich noch im Juni 2025. Griechische Gerichte hatten die Registrierung des Kulturvereins türkischer Frauen der Präfektur Xanti abgelehnt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte eine Verletzung der Vereinigungsfreiheit fest und die Konflikte reichen weiter. Zu ihnen gehört die Frage, wer die religiösen Autoritäten bestimmt. Die Muftis. Es geht darum, ob der griechische Staat sie ernennt oder die Muslime vor Ort den Mufti wählen können. Sedat Karadayı verweist dabei auf eine Besonderheit Westthrakiens. Der Mufti hat bis heute nicht nur eine religiöse Funktion, sondern hat auch rechtliche Kompetenzen.
Wenn man hier von einem Mufti-Amt spricht, ist das nicht mit einem Mufti-Amt in der Türkei vergleichbar. Denn der Mufti von Xanti ist hier gleichzeitig auch ein religiöser Richter.
Die Muftis können innerhalb der muslimischen Minderheit über Eheschließungen, Scheidungen, Unterhalt und Erbschaftsangelegenheiten entscheiden, nach islamischem Religionsrecht. Eine Besonderheit innerhalb der Europäischen Union. Diese Kompetenzen ergeben sich aus einem Geflecht älterer Vereinbarungen und griechischen Rechts. Wer Westthrakien aber nur über diese politischen Konflikte erzählt, erzählt nur einen Teil der Geschichte. Denn ein paar Straßen weiter zeigt sich ein ganz anderes Xanthi. Der historische Kapalı-Çarşı, der traditionelle Markt von Xanthi, geht in seinen historischen Strukturen auf die osmanische Zeit zurück. Heute findet man hier Fischer und Metzger, Händler und kleine Cafés. Und mittendrin Yorgos Bazakidis. Yorgos ist Grieche und Metzger. Zumindest ist das sein Beruf. Denn nebenbei ist er leidenschaftlicher Historiker und Autor. Er beschäftigt sich mit der Geschichte seiner Heimatstadt. Auf der Suche nach alten Quellen lernte er Sedat Karadayı kennen. Heute sind die beiden gute Freunde. Und sie ergänzen sich. Die osmanische Verwaltung hinterließ enorme Mengen an Schriftstücken. Grundstücksakten, Beschwerden, Strafprotokolle, Urteile. Die Dokumente erzählen nicht nur große Geschichten, sondern manchmal ziemlich kleine, aber entscheidende Details aus dem Alltag. Yorgos kann diese osmanischen Texte nicht selbst lesen. Sedat schon. Also sitzen beide regelmäßig zusammen. Sedat entziffert, Yorgos hört zu und weil Yorgos nur etwas Türkisch versteht, übersetzt Sedat ihm das Gelesene gleich noch ins Griechische. Diesmal stoßen sie auf eine besonders bildhafte Strafakte. Sie beginnt mit Ziegen. Die Tiere sind in den Garten eines Mannes gelaufen. Der will sie vertreiben, also wirft er Steine nach ihnen. Doch einer der Steine trifft nicht die Ziegen, sondern eine 60-jährige Frau am Kopf. Sie stirbt. Sedat liest weiter. Der Mann wird verurteilt. 15 Jahre Gefängnis.
Put it in the stones in the courts, but one stone goes to the head of the woman.
Yorgos schaut Sedat ungläubig an. Sedat erklärt noch einmal. Dann schmunzeln beide über diese Verkettung der Ereignisse und darüber, wie trocken die alte Verwaltung ein solches Drama protokolliert hat. Vielleicht erzählt diese gemeinsame Archivrecherche und die Freundschaft dieser beiden Männer mehr über Xanthi als mancher politische Konflikt. Das Zusammenleben hier besteht eben nicht nur aus dem Vertrag von Lausanne, Minderheitenrechten und den Spannungen zwischen Athen und Ankara. Der Alltag von Xanthi erzählt eine bemerkenswert friedliche Geschichte des Zusammenlebens von Muslimen und orthodoxen Christen.
Ein Besuch in Xanthi in der griechischen Region Thrakien. Hüseyin Topel war für uns dort.